zu mal vorkommen, dass man neue Leute mal kennenlernt, auch in höherem Alter noch. Und wenn man von denen jemand etwas erfahren möchte, ja, wenn man mal wissen will, wer ist das, worum geht's und so, oder wenn man jemand auch was mitteilen möchte, ne, was ist mir wichtig und so, dann muss man mit ihm reden, stimmt's? Ja, sonst erfährt man es nicht. Ja, da geht es darum, Informationen auszutauschen. Da werde ich mir zustimmen. Und also Kommunikation, so ist ja das Fachwort dafür, ist wichtig. Unter uns, für uns. Kommunikation. Ne? Also keine Beziehung untereinander, ohne dass man sich austauscht. Ja, stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier ganz still in den Raum reinkommen, uns hinsetzen, ein bisschen aneinander anmuffeln so, ne? Und dann auch still wieder gehen. Kein freundliches Wort, kein Nachfragen, wie es geht oder was der andere braucht. Wäre ja nicht schön. Deshalb ist es wichtig, dass man in das Miteinander was investiert. Ja, dass man Interesse hat, dass man aufeinander zugeht. Und die Frage, was ist da wichtig? Was ist wichtig, um miteinander in Kommunikation, ins Gespräch zu kommen, voneinander zu hören? Ich denke, das Erste ist, dass man Interesse aneinander hat. Stimmt's? Ohne Interesse muss ich auf niemanden zugehen. Ja, ich muss ja wissen wollen, was den anderen bewegt, wie er ist, ja, was ihm hilft. Das Zweite ist vielleicht Empathie, ja, Mitgefühl, sich hineinversetzen zu können in die Situation des anderen, ja, das, was ihn bewegt und so. Und das ist immer gar nicht so einfach. Ne? Da brauchen wir schon ein paar Informationen. Da muss mir wirklich was am anderen liegen. Und das Letzte vielleicht, aber vielleicht auch heute das Wichtigste, was uns angeht, das ist Zeit. Ja, Beziehungen brauchen Zeit. Miteinander braucht Zeit. Zeit muss ich mir nehmen. Ja, der andere muss mir wichtig genug sein, dass ich gern Zeit mit ihm verbringe, vielleicht auch gegen andere Möglichkeiten, die ich hätte. All das, was wir von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sagen können, ja, was wir über sie sagen können, was uns da wichtig ist, kann man auch über unsere Beziehung zu Gott sagen. Das kann man gut übertragen. Ohne Kommunikation verkümmert diese Beziehung zu Gott. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, was er will, welche Absichten er mit uns hat, mit mir hat und welche Pläne auch, dann müssen wir mit ihm reden. Müssen wir ihn fragen, müssen wir hören. Das hat uns gestern schon zum Gebets- und Fastentag auch beschäftigt. Das war uns wichtig als Gemeindeleitung, dass wir uns als Gemeinde da eins machen darüber. Und auch heute Morgen soll dann dieses Reden mit Gott, das Gebet, unser Thema sein. Ja, so ein Wochenende, wo wir uns dem mal widmen wollen. Da meint der ein oder andere vielleicht, wozu denn das? Ne? Da wissen wir schon alles drüber. Ich bin seit 50 Jahren oder 60 oder 70 Jahren Christ. Gebet, weiß ich, was das ist. Und doch werdet ihr mir sicher zustimmen, dass auch dieser Bereich unseres Gemeindelebens absolut ausbaubar ist. Haben wir in den Zahlen gestern noch gesehen, die da teilgenommen haben. Wir haben das schon gehört, dass es für Gottes Fülle keine Grenze gibt. Für Gottes Fülle gibt es keine Grenze, es sei denn, wir setzen ihr eine. Wird den einen oder anderen vielleicht überraschen. Aber wir haben uns einen Bericht angeschaut in der Bibel, im 2. Könige 7, über eine arme Witwe, die in Not geraten war und den Propheten Elisa also angesprochen hat und gesagt, ja, du kannst doch da was tun, ja, sag doch mal, tu doch was, dass uns diese Not also nicht mehr so bedrückt. Und Gott schenkt es dann, dass der kleine Rest Öl, den sie noch hatte, so lange nachfloss, wie viel Töpfe sie da ausstellte und so wie viel sie da hineingoss. Und als die Anzahl der Töpfe voll war, sie hatte keine mehr, dann hörte dieses Ölfließen auf. Ein Bild für den Segen Gottes, für die Fülle Gottes, die er in unser Leben hineingießen will. Und die einzige Grenze ist die, was stellen wir ihm zur Verfügung? Das hat uns beschäftigt gestern. Wenn wir nun zusammen beten als Gemeinde, dann ist das ja wie solche Töpfe. Wir bieten Gott einen Raum, in den er seine Fülle gießen kann. Und alleine wir bestimmen, wo die Grenze ist, nämlich wie intensiv und wie treu tun wir das auch zusammen als Gemeinde. Und die Frage ist, was kann da wohl geschehen? Die Witwe hätte auch nicht gedacht, dass das Öl so weit reicht. Und doch wir dürfen erwarten, dass Gott seine Fülle gibt in den Raum, den wir ihm da geben. Ich habe vor einigen Jahren in Hartmannsdorf mal mit einer Gruppe von Mitarbeitern das Buch Wenn Glaube Feuer fängt gelesen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Kann ich nur empfehlen. Ihr seht ja hier an den Anmerkungen, ja, wie mich das beschäftigt hat und was mir das auch für Impulse gegeben hat. Wenn Glaube Feuer fängt, das ist die Geschichte einer Gemeinde in den USA. Ich glaube in New York, genau, in Brooklyn. Das ist ja so ein Problemviertel dort, wo sich niemand sonst hinwagte. Und die Gemeinde hat also das erlebt, ja, sie hat also ganz intensiv mit Gebet angefangen, das war eine verkümmerte Gemeinde, ich glaube 25 Leute oder so, die gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, ja, und was will Gott von uns, und haben sich also ins Gebet begeben, und diese Gemeinde ist in diesem Problemviertel dermaßen gewachsen, und es hing immer alles mit Gebet zusammen. Ja, also wie gesagt, ich kann das Buch jetzt nicht erklären, lest euch gern, ja, Wenn Glaube Feuer fängt, wenn ihr das irgendwo kriegen könnt. Da brennt was. Ja, und immer wenn sie das vernachlässigt haben, das Gebet, da ist es der Gemeinde schlecht gegangen. Und wenn sie das Gebet wieder in den Blick gebrochen haben, dann ist die Gemeinde gewachsen, hat ihren Dienst tun können und so weiter. Das hat uns, das hat mich sehr ermutigt und ich kann das nur empfehlen. Vielleicht denkt man schnell, Beten ist langweilig. Ich habe mir das auch so gedacht, wir haben ja zum Gebet, zum Fastentag nur eingeladen, haben gesagt von 11 bis 17 Uhr und haben vielleicht der eine oder andere von euch gedacht, oh, was soll ich denn da, ne? 6 Stunden im Kreis sitzen und ringsrum beten, ne? Was fällt mir da noch ein nach einer halben Stunde? Ja, ich hoffe, es war nicht so, ja, die da waren. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, mit Gott zu reden, auch auf ihn zu hören. Ja, und ich habe mal eine interessante Notiz von Anthony Bloom gefunden. Das ist also ein Bischof der russisch-orthodoxen Kirche in England. Also die haben uns auch was zu sagen. Und der hat da mal so sich erinnert, dass unter den Ratssuchenden, die zu ihm kamen, eine alte Dame war, die klagte, 14 Jahre lang habe ich fast ununterbrochen gebetet, doch nie habe ich ein Gefühl von der Gegenwart Gottes gehabt. Da fragte ich Sie, also Anthony Bloom, haben Sie ihm Gelegenheit gegeben, ein Wort einzuwerfen? Wie das, entgegnete sie. Nein, ich habe die ganze Zeit zu ihm gesprochen. Ist das nicht etwa Beten? Nein, sagte ich, ich glaube nicht. Und was ich Ihnen empfehle, das ist, dass Sie sich täglich eine Viertelstunde nehmen sollten und einfach dasitzen vor dem Angesichte Gottes. So machte sie es. Und was war das Ergebnis? Schon bald kam sie wieder und sagte, es ist merkwürdig. Wenn ich zu Gott bete, indem ich spreche, fühle ich nichts. Doch wenn ich still da sitze, ihm gegenüber, dann fühle ich mich in seine Gegenwart eingehüllt. Interessante Erfahrung. Ne? Sicher kann man auch Gott spüren, wenn man redet, aber man darf auch mal ausprobieren, wie das ist, wenn man hört, wenn man Stille auch in die Stille geht. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Das war der Refrain eines Jugendliedes aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, von den älteren Semestern. Ja, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Da ging es um Petrus. Und das erschloss mir damals so diese Wahrheit. Ja, Beten ist nicht nur Reden, sondern Beten ist auch Hören. Gott darf zu Wort kommen. Wir dürfen ihm auch die Zeit geben, dass er zu Wort kommen kann. Ja, Gebet bedeutet, Gott zu sagen, was mir oder was uns wichtig ist, aber auch zu hören, was ihm wichtig ist. Die Gemeinde, aus der ich ja komme, in Leipzig, gehört zur Elendbewegung. Und ich habe mich so mal in der Zeit, als wir dort waren, mit älteren Geschwistern unterhalten, ja, wie das so war, und die mir mit leuchtenden Augen berichteten, wie die Gebetsversammlung in ihrer Jugend, das haben die immer Sonntagnachmittag gemacht, wie das so lief. Ja, also bis weit in die 60er Jahre war das wohl. Und sie kamen also damals zusammen, zu einer bestimmten Zeit. Und da gab es jetzt kein Programm und Predigt oder irgendwas, oder Lobpreis gab es damals noch gar nicht. Ne? Und da kamen die zusammen und setzten und warteten. Deswegen hießen diese Gelegenheiten auch Warteversammlungen. Und die warteten nun aber nicht auf den Bus oder aufs Weltende, sondern die warteten darauf, dass Gott sich offenbarte unter ihnen. Ja, und sie, das geschah dann auch regelmäßig, haben sie mir erzählt. Ja, sie kamen zusammen, sie beteten in der Stille, warteten darauf, dass Gott was tat. Und dann geschah das auch, ne? Manchmal mit Sprachengesang, wenn das so aufbrach, ich habe das auch nochmal erlebt, ja, mit Eindrücken, ja, die Gott ihnen weitergegeben hat, mit prophetischen Worten, mit Weissagungen. Das war damals etwas, was die Gemeinde, das ist übrigens bei der Elendbewegung immer schon so gewesen, was ich da tat. Die Stille war ihm da nicht peinlich, ja, sondern es war die Vorbereitung darauf, dass Gott reden konnte. Übrigens ist das auch bei der Bewegung der Quäker so, ja, die es in Amerika gibt. Das ist bis heute bei denen so. Die kommen zu Gottesdienst zusammen und da ist nicht so, dass da einer die Leitung hat. Die kommen zusammen, die setzen sich hin und warten, dass Gott sich offenbart. Bis heute ist das dort so. Wenn wir beten, darf Gott reden, oder? Stille muss da auch nicht peinlich sein, auch unter uns nicht. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir uns in Gebetsgemeinschaft haben und so, und dann, ne, und dann redet niemand und so, dass uns das manchmal peinlich ist. Aber darum geht es gar nicht, dass wir die Zeit mit Worten füllen. Es geht auch nicht um eine wohlformulierte Rede, um den Nachbarn zu beeindrucken, ja, wie der das sagen kann und so, ne? Sondern es geht darum, die Stimme Gottes zu hören in dieser Zeit, sich im Inneren bewegen zu lassen und dann auch zu antworten. Und wenn man etwas von Gott empfängt, das auch der Gemeinde dann weiterzusagen. Deswegen möchte ich gerne mit euch den einen oder anderen wesentlichen Punkt zum Gebet mal anreißen. Man könnte ganz viel dazu sagen und ich möchte auch die Zeit heute nicht sprengen. Ja, heute haben wir nicht den ganzen Tag Zeit, leider. War schön gestern, oder? Mal zu sagen, wir haben Zeit, wir müssen uns nicht beschränken. Aber ich will es heute mal anreißen und einige Punkte mit euch besprechen, einige Dinge. Und der erste heißt, wir beten miteinander. Wir beten miteinander. Ich habe da einen Text gefunden aus der Apostelgeschichte dazu. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Ja, wer seine Bibel mit hat, kann es gerne aufschlagen. Und da geht es darum, Petrus und Jakobus, die beiden Apostel, die in Jerusalem ja noch dort, zu der Zeit sind, werden also verhaftet. Die hatten ja den gelähmten Bettler da geheilt, ja, und das hat den Juden nicht gefallen und haben sie weggefangen von der Straße und haben sie verhört und so weiter und haben dann gesagt, ihr dürft das nicht. Und, ne, und das war also die Frage, wie das weitergeht. Und die Gemeinde hatte sich also versammelt, um für sie zu beten. So steht das dann auch da. Ne? Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie kamen also zu den Iren, das hat mich bewegt. Das heißt, da ist die Gemeinde zusammengekommen, ja, weil ihre Leiter verhaftet wurden, weil es da eine Not gab. Da mussten die Leiter nicht erst sagen, ach komm doch mal und bitte und sag doch mal eure anderen. Oh, ne, wäre doch schön, wenn wir das machen. Das war für die ganz normal. Ne, da gab es nichts anderes. Wir haben eine Not, wir kommen zusammen. Ja, da gab es keinen Aufruf, das war für die ganz normal. Es war ihnen nicht gleichgültig, wenn ihre Geschwister verhaftet sind, in Not waren und ihre Antwort war, da braucht es Gemeindegebet. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Petrus und Jakobus kommen also in diese Versammlung hinein, ja, die also für sie betet, ja, die fleht vor Gott, Herr, ja, geh deinen Weg mit ihnen. Und sie kommen dann dahin und verkünden ihnen alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Da gab es also kein Verschweigen und Vertuschen. Ja? Also das war ja nicht besonders schön, was die gesagt hatten. Ne? Die haben sie also gesagt, ihr dürft das nicht mehr und wehe, wenn wir euch nochmal erwischen und so. Ja? Und sie nehmen also die Gemeinde damit hinein, da wird nichts abgewiegelt, da wird nichts heruntergespielt. Die Gemeinde darf also wissen, wie die Lage ist. Ja? Die Grundlage für das Gebet der Gemeinde ist also auch zu wissen, worum es geht, wo die Bedrohung ist und so weiter. Die Antwort auf diese Information, ja, dass es also eng wird, ja, Jesus war ja noch nicht lange tot. Ja, sie haben ja erlebt, was das auch auslösen kann, ja, dass er bis hin zur Hinrichtung gehen kann. Ja, und die Antwort der Gemeinde auf diese Information ist, sie, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, was du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechts Davids gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Herr, in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen solle. Sie machen sich eins vor Gott, sie erheben einmütig ihre Stimme, sie sind da sich einig. Das ist eine Kraft der Gemeinde, wenn sie vor Gott steht, wenn sie sich eins macht in ihrem Anliegen, ja, wenn Gott da hineinschütten kann, seinen Segen, ja, und seine Kraft, wenn die Gemeinde einmütig ist. Wir wissen nicht genau, wie das Gebet der Gemeinde damals aussah. Für mich klingt es so, als ob sie alle in derselben Zeit ihre Stimme erhoben, ja, wie so eine Art Sprachenchor, ja, wie so ein Gebetschor. Ja, es gibt aber auch andere Formen. Wichtig ist, sie waren einmütig dabei. Das hat sie bewegt, sie haben sich eins gemacht. Ne? Vielleicht hatte der eine auch ein krankes Bein oder eine kranke Oma oder was weiß ich, oder sein Geschäft ging gerade pleite und was weiß ich. Und das sind ja auch alles Anliegen, die uns beschäftigen. Aber sie haben sich in dem Augenblick, wo die Not da war, wo sie gesagt haben, das ist, haben sich eins gemacht, das andere ist erstmal alles unwichtig. Das ist der Punkt. Von sich selber weggesehen auf das, was auch Gott wollte in der Situation, dass die Gemeinde hinter ihren Leitern steht, in dem Fall, ne? Es gibt auch andere Anliegen natürlich, für die man sich eins machen kann. Und sie stellen sich gegen das Ansinnen der Mächtigen. Ja, sie sagen, das wollen wir nicht akzeptieren, dass sie uns das verbieten. Ja, wir wollen trotzdem das tun, wozu du uns berufen hast. Wir wollen deine Botschaft verkündigen. Und mich hat fasziniert, was der Inhalt auch dieses Gebetes ist. Ja, das teilt uns ja Lukas hier mit. Als erstes, was sie gemacht haben, dass sie sich einmütig gesammelt haben, ja, dass sie dieser Bedrohung gewehrt haben im Gebet. Und sie sagen, und es wird auch gesagt, was der Inhalt dieses Gebetes war. Das erste ist, ja, sie gehen in das Lob Gottes. Sie sagen, du bist der große Herrscher. Wir müssen doch nicht auf Menschen hören, wenn wir von dir hören können. Das Lob Gottes, die Proklamation seiner Größe. Ja, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Ja, da vergewissern sie sich wieder, vor welchen Herrn sie stehen. Ja, wem sie dienen eigentlich. Ja, was ist deine Menschenmacht dagegen, wenn du vor dem Herrscher stehst, der Himmel und Erde gemacht hat, oder? Welches Anliegen kann größer sein als das, was Gott dir aufs Herz legt? Ja, sie beten das Wort Gottes. Ja, sie zitieren hier aus dem Psalm 2, Vers 1, ja, warum toben die Nationen und sanden Eides die Völker? Das haben wir gestern auch gemacht. Ja, wir haben uns einen Bibeltext genommen und haben mal gesagt, welche Gebetsimpulse bekommen wir daraus? Das war ein Gewinn, oder? Ihr dabei wart. Das ist ein Gewinn, Gottes Wort anzuschauen, zu sagen, Herr, was willst du uns damit sagen? Was können wir dir antworten darauf? Und sie nehmen ja diesen Psalm 2 und sagen, ja, natürlich ist normal, dass Menschen, dass Herrscher toben gegen dich. Das ist doch aber nicht das, auf was wir hören sollen. Sondern wir schauen auf dich. Sie bestätigen die Aktualität des Wortes Gottes dadurch. Sie sagen, wir erkennen, dass das mit uns zu tun hat, was du da sagst in deinem Wort. Und wir nehmen das für uns an. Und wir erkennen die Wahrheit dessen, was du in deinem Wort sagst. Noch ein Punkt ist, sie erkennen den Widerstand als gegen Jesus gerichtet. Ja, sie sagen, also das geht ja gegen deinen Knecht Jesus, nicht gegen uns persönlich. Ja, und manchmal nehmen wir diese Dinge persönlich, aber auch Jesus hat uns ja gesagt, ja, im Johannes 15, Vers 20 sagt er, wenn sie mich verfolgen, so verfolgen sie auch euch. Sie verfolgen euch, weil sie mich verfolgen. Der Widerstand geht nicht gegen mich, da bin ich ein zu kleines Licht. Sie geht, deswegen stehen wir in Verfolgung, weil sie Jesus verfolgen. Das setzt uns frei und sonst geht um dich. Und da weiß ich doch, was ich zu tun habe. Wenn Jesus angegriffen wird, wenn Jesus verfolgt wird, da stehe ich zu Jesus, da kneife ich nicht. Da stelle ich mich an deine Seite. Ja, auch da, dessen vergewissern sie sich in diesem Gebet, in dieser Anbetung. Hochinteressant hier, ne? Also wenn sie zu den Bitten kommen. Sie bitten nicht darum, dass doch die Verfolgung aufhören möge. Das bitten sie nicht. Ihr könnt das gern lesen, ihr findet das nicht. Sie bitten darum, dass sie in Verfolgung Freimut bekommen, die Botschaft weiter zu verkündigen. Sie ducken sich nicht weg. Das ist gar nicht ihre Absicht. Sie sagen, Herr, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der mit uns geht in die Situation hinein, damit du uns in der Situation Freimut gibst, trotzdem dein Wort zu verkündigen. Was machen wir? Wenn wir ganz ehrlich sind, was machen wir? Wir haben einen Kollegen, der uns mobbt, weil wir Christen sind. Ach Herr, sag dem Kollegen, dass er aufhören möge. Mag auch legitim sein. Aber das ist nicht die einzige Lösung. In Verfolgung um Freimut bitten sie hier. Das war ein Teil ihrer Kraft. Dass sie sich nicht haben beeinflussen lassen. Ja, wenn das Mobbing dann nicht aufhört, dann darf ich eben nichts mehr sagen. Und das zweite, die zweite Bitte, also sie haben nur zwei Bitten in diesem Gebet interessanterweise, die Bitte um Freimut in Verfolgung und die Bitte um Heilungen, Zeichen und Wunder, die geschehen mögen, damit Jesus geehrt wird. Wisst ihr, dass die Menschen durch die Offenbarung Gottes überführt werden, dass sie gegen jemanden kämpfen, der weit mehr Macht hat, als sie sich überhaupt vorstellen können. Das sind ja der Sinn von Zeichen, Wunder und Heilung. Der Sinn von Zeichen, Wunder und Heilung ist ja nicht, dass es uns gut geht und dass unser kranker Zeh geheilt wird. Das ist auch schön, aber das ist nicht der erste Sinn. Der erste Sinn ist, dass Menschen, die gegen Jesus stehen, merken, sie kämpfen gegen jemanden, der weit über ihre Verhältnisse Macht hat und dadurch überführt werden. Und dafür dürfen wir auch bitten. Und offensichtlich ist es gut, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir uns da eins machen und sagen, Herr, schenke hier in Chemnitz unter den Menschen, unter denen wir verkündigen, Wunder, Zeichen und Heilungen. Nicht, damit wir die besseren Christen sind, das ist überhaupt kein Thema, sondern damit Menschen deine Macht erkennen. Was wird wohl bei dem Nachbarschaftsfest passieren? Wir wollen ja hier auch im Saal ja ein Stück, einen Raum der Ruhe anbieten, wo dann so ein bisschen so Clips laufen, wo man so zur Ruhe kommt, wo man auch Gebet haben kann. Ja, erwarten wir das, dass Gott dann Zeichen, Wunder und Heilung geschehen lässt? Erwarten wir das überhaupt? Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die Christus gar nicht kennen. Und die vielleicht anfangen zu diskutieren, ob die Bibel überhaupt recht hat und das ist alles. Was weiß ich, was da alles gibt, ihr kennt das ja. Erwarten wir, dass Jesus sich dann offenbart mit seiner Macht? Und beten wir dafür? Also wir haben es gestern gemacht. Schön, die da dabei waren. Denn wir stehen ja auch ein Stück in der Verbindlichkeit zur Gemeinde, ja, dass wir die Gemeinde mit unserem Gebet, wenn wir zusammenkommen, stärken. Ja, ihr habt euch ja alle mal als Mitglieder verbindlich erklärt, da dazuzugehören. Das ist sowohl das, was die Gemeinde sich vergewissert, der Macht Gottes, als auch der Bitte, die sie hier formulieren. Und die Frage, was sind die Folgen dieses Gebetes? Auch da berichtet uns Lukas etwas darüber. Die Gemeinde kommt zusammen, sie ist einmütig. Sie bittet um das, was Gott wichtig ist. Und die Folgen des Gebetes sind, es geschieht eine Erschütterung der Städte, wo sie sich versammelt haben, also eine Kraftwirkung Gottes. Eine Erschütterung. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, wenn ihr irgendwo in einer Gebetsgemeinschaft gewesen ist und die war dermaßen intensiv, dass ihr gemerkt habt, das macht was mit euch. Ja, da passiert was. Also ich habe das schon erlebt. Das ist durch nichts zu ersetzen. Wenn du merkst, ja, also du bist mit Gott verbunden und da geschieht irgendwas, Kraftwirkungen Gottes sind da. Du liest das nicht nur und du glaubst das intellektuell, sondern du erfährst das auch, du erlebst das auch. Das ist ein Stück deiner Glaubenserfahrung. Ist das nicht wunderbar? Halleluja, dass Gott das schenkt. Und der Gemeinde damals hat das geschenkt, auf das einmütige Gebet der Gemeinde hin, in ihrer Not, wo sie niemand hintreiben musste, ach, mach doch mal, sondern wo sie gekommen sind und sagen, das muss sein, weil wir haben sonst niemanden, der uns hilft. Es geschieht eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Neuerfüllung. Ja, das ist ja nie mit einmal getan, das sagt die Bibel auch nirgendwo, ne? Dass es mit einer Geistestaufe getan wäre für alle Zeiten, sondern Neuerfüllung, Gott erfüllt immer wieder. Ne? Er hat doch ein Reservoir, das unausschöpfbar ist, oder? Erfüllung mit Heiligem Geist, eine Folge, ein Geschenk, das Gott gibt, hin auf das gemeinsame, einmütige Gebet der Gemeinde. Boah, wünschen wir uns das nicht? Wer wünscht sich das? Ich wünsche mir das. Können wir lernen. Und Gott schenkt das, worum sie gebeten haben, nämlich Freimütigkeit. Ja, sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit, so hört dieser Abschnitt auf, dieser Bericht. Da ist was passiert in ihnen. Ja, Angst ist verschwunden. Die Umstände haben sich ja nicht geändert. Aber sie haben sich verändert durch das Gebet, weil Gott in ihnen etwas gewirkt hat, sie mit geisterfüllten Kraftwirkungen da waren. Und sie redeten das Wort mit Freimütigkeit. Ja, es ist manchmal gar nicht Angst, es ist manchmal auch gar nicht unser Problem. Manchmal ist auch Scham unser Problem oder auch Unsicherheit. Wie soll ich denn das sagen? Freimütigkeit hat auch da seinen Wert. Zu sagen, ich fange an mit Reden und der Heilige Geist vollendet es. Das ist uns übrigens verheißen, wisst ihr das? Der Heilige Geist wird durch euch reden. wenn ihr zur Verantwortung gezogen werdet. Aber wir müssen anfangen, wir müssen mal den Mund aufmachen, wir müssen sagen, ich fange mal an. Und dann glaube ich und vertraue darauf, Gott wirkt, ja, und er vollendet das, was ich beginne, weil ich im Glauben, im Vertrauen diesen Schritt gehe. Toller Bibelabschnitt, oder? Toller Bericht. Wir können da ganz so viel lernen. Ja, der Abschnitt ist so wichtig, weil er uns zum einen zeigt, was vollmächtiges Gebet beinhaltet. Ja, was macht es vollmächtig, was beinhaltet es? Und was wir auch erwarten dürfen, wenn wir zum Gebet zusammenkommen. Und ich denke, wir dürfen Ähnliches erwarten, wenn wir das tun. Die Frage ist, wenn wir das nicht erleben, wenn wir den Eindruck haben, unsere Gebetszeiten sind mühsam und langweilig, ich muss mich fragen, woran liegt denn das? Für die war das nicht langweilig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das langweilig war, was die erlebt haben. Oder habt ihr den Eindruck, das war langweilig? Ich glaube das nicht. Ich wäre da gern dabei gewesen. Das muss ich sagen. Ja. An Gott liegt es nicht. Er kann das wirklich zum Kraftquell machen. Er ist ja dasselbe wie damals. Ne? Der Gott, der damals diese Gebetsgemeinschaft mit Kraftwirkungen noch beantwortet hat, der kann das heute noch. Ja, und die Frage ist, kommen wir deswegen zusammen, erwarten wir das? Ist uns das ein Bedürfnis, zu sagen, Mensch, die Gemeinde hat wieder in Fasten ausgerufen, da bin ich dabei. Weil da kann ich Gott erleben. Nicht nur da, aber da auch. Es ist ja verheißen, sehen wir ja. Und es geht doch gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht darum, dass Jesus alle Ehre zukommt. Dass wir da hineinkommen, dass wir als Gemeinde nicht nur hier in den Räumen, sondern auch nach außen hin Gott Ehre bringen und Jesus, dem Namen Jesus Ehre zukommt, wenn er sich offenbart und wenn er Kraftwirkungen auch hinaus an Menschen austeilt, die ihn gar nicht, bisher nicht gekannt haben. Einen zweiten Aspekt des Gebetes möchte ich mit euch anschauen, das Gebet füreinander. Ja, wir haben gesprochen über das Gebet miteinander, jetzt wollen wir über das Gebet füreinander sprechen. Auch da einen Bericht aus der Apostelgeschichte 12. Finde ich es? Ja, hier. Ab Vers 3. Auch hier geht es wieder um Petrus. Die Gemeinde ist in einer schweren Krise. Wieder sind die Apostel Jakobus und Petrus verhaftet worden. Diesmal haben sie es durchgezogen. Die jüdischen Oberen, und zwar wurde Jakobus hingerichtet. Er ist gestorben. Auch Gott lässt sowas zu. Ja, das ist manchmal so, das ist auch sein Plan, dass ein Leben dann auch vollendet ist, ja, und er denjenigen zu sich nimmt. Jakobus ist hingerichtet und Petrus wurde nach der Hinrichtung von Jakobus verhaftet. Und auch das macht der Gemeinde, treibt sie zum gemeinsamen Gebet. Sie kommen zusammen. Also Herod, der König Herodes ist das, setzt also Petrus ins Gefängnis. Und Petrus wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ein anhaltendes Gebet zu Gott, die kamen da zusammen. Wie gesagt, ne, das war für die also ganz normal. Da ist Not, da gibt es ein Anliegen, wir kommen zusammen. Und diese Krise entsteht also nicht aus internen Schwierigkeiten, wie wir es vielleicht kennen, sondern durch staatliche Übergriffe. Und die Reaktion der Gemeinde, sie rennen nicht kopflos auseinander, sagen, oh, was Petrus passiert ist, Jakobus, das kann uns auch passieren. Ne? Jeder rette sich, wer kann. Ja, und wir ducken ab, sondern sie kommen zusammen. Das war ja auch nicht ungefährlich. Ja, wenn da alle plötzlich, wenn die ganze Gemeinde an einem Ort zusammen ist, das wird ja bemerkt. Da kann ja jemand den Römern oder den Soldaten einen Tipp geben, sag mal, die sind alle dort, fang die mal alle weg. Das war aber offensichtlich kein Grund zu sagen, ich gehe da nicht hin. Sondern die Not war groß, die Willigkeit war groß, wir kommen zusammen, wir stehen hinter unserem Apostel Petrus, ja, wir stehen hinter unseren Geschwistern, wir stehen hinter der Not, die Gemeinde ist, und wir hinter diesem Anliegen, und da kommen wir zusammen. Denn sie sind das Volk Gottes, sie gehören zusammen, sie stehen nicht als Individuum vor ihrem Herrn, sondern als sein Leib, ja, in Verschiedenheit als Ganzes. Einzelinteressen werden da aufgegeben zugunsten des einen Anliegens, Herr, erweise dich mächtig. Ich finde das schön formuliert im Psalm 111, Vers 1, das lässt sich gut merken, 4,1, ne? 111, Vers 1. Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Das macht Gebet wirklich schön, wenn man zusammenkommt, wenn man sich da ergänzt. Mir sind dann vielleicht die Worte ausgegangen. Oder mancher bricht auch in Tränen aus und kann nicht mehr. Da springt ein anderer ein und sagt, Herr, wir stehen gemeinsam vor dir. Wir bringen dir unser Anliegen. Wir zeigen dir, dass es uns wichtig ist. Ja, wir zeigen dir, dass wir uns eins machen dafür. Ja, Gott hört auch das Gebet eines Einzelnen, das ist keine Frage. Es hilft uns, wenn wir zusammenkommen. Ja, es macht unser Gebet fruchtbar. Uns wird über das Gebet der Jerusalemer Gemeinde in dieser Nacht etwas Interessantes gesagt. Es geschah ein anhaltendes Gebet. So steht es in der Elberfelder Übersetzung, ein anhaltendes Gebet. Bei Luther steht, ein Gebet ohne Aufhören. Da habe ich mich natürlich hingesetzt und gesagt, Gebet ohne Aufhören. Also wir hatten gestern 6 Stunden. Es war schön, es war auch anstrengend. Habe ich auch. Ja, also 6 Stunden war gut, wir haben Fastenbrechen gemacht, das war wunderbar, hat viel Spaß gemacht. Aber ein Gebet ohne Aufhören, die ganze Nacht. Boah, hä? Was bedeutet denn das? Also ich habe darüber nachgedacht und es gibt ja auch, auch Parallelbezüge auch in der Bibel. Das Gebet ohne Aufhören, das Gebet ohne anhaltendes Gebet scheint zu bedeuten, ja, ich lege euch das mal so vor, sie haben so lange Gott bestürmt, bis sie eine Antwort bekommen. Sie haben nicht aufgehört, bis sie eine Antwort bekommen. Entweder ist Petrus tot oder er ist frei. So lange haben sie gebetet, so lange wollten sie beten. Ja, sie haben nicht gesagt, okay, Herr, wir haben ein Anliegen, wir sagen dir das jetzt und dann wenden wir uns wieder unseren Alltagsding zu. An mancher Stelle ist das sicher auch gut und richtig und so, ich will das gar nicht in Frage stellen, aber anhaltendes Gebet ist, wir stehen vor Gott mit unserem Anliegen, ja, und wir ringen auch ein Stück mit ihm. Ja, auch das ist ja durchaus biblisch, ja. Jakob hat gerungen mit Gott. Ja, wir ringen, wir machen Gott auch deutlich, es ist uns wichtig, ja, wir stehen dahinter. Anhaltendes Gebet, ja, es ist uns wichtig, wir wollen nicht aufhören, bis wir von dir eine Antwort haben. Das ist auch dieses hörende Gebet ja ein Stück. Ne? In der Stille bleiben, bis ich was höre. Ja, meist liegt es an uns, weil wir innerlich so unruhig sind. Ja, dann alle anderen Stimmen überlagern das. Ja. Anhaltendes Gebet. Das erinnert mich etwas an David. Ihr kennt das vielleicht, ja, diese Stelle, wo David betet, als seine Sünde offenbart ist von Nathan und ihm gesagt wird, dein Sohn wird sterben, der da in Sünde gezeugt ist, ne, im Ehebruch gezeugt, dieser Sohn, der wird sterben. Und David geht ins Gebet, offensichtlich tagelang, wenn ich das richtig verstehe, ja, und betet um das Leben seines Sohnes, anhaltendes Gebet. Und dann stirbt der Sohn und was macht David? Also der ganze Hof hat erwartet, er bricht jetzt in Tränen aus, ja, und ist völlig fertig und so, aber David steht auf und isst erstmal was. Da fragen sie ihn, ja, was denn, wie das, ne? Sagt, ich habe Gott bestürmt, ich habe ihm das gesagt. Gott hat geantwortet. Das ist das Ergebnis meines Gebets auch gewesen. Jetzt muss ich zum Alltag zurückkehren. Da kam eine Antwort. Ja, und David hat gebetet, bis eine Antwort kam. Die kann ja so oder so ausfallen. Ja, es ist ja nicht schlecht. Also Gott hat immer gute Pläne und er macht es immer gut. Ja, dass Jakobus hingerichtet wurde, ja, war offensichtlich gehört zu seinem Plan auch. Ne? Wir können es ja nicht in Frage stellen, wir können ihn dann mal fragen in der Herrlichkeit, Herr, warum? Ne? Aber es war eine Antwort. Hier lesen wir also auch die Antwort dieses anhaltenden Gebetes. Ja, also offensichtlich haben sie die ganze Nacht gebetet dort. Ja, da hat nicht einer gesagt, also ich muss morgen früh raus, also 9:30 ist für mich Schluss oder was. Ne? Nein, sie blieben zusammen und dann kam die Antwort. Die Antwort bestand also darin, dass Petrus also freigelassen wurde, das wussten sie aber nicht. Ne? Also er wurde freigelassen, auch ganz übernatürlich, man kann das lesen. Ja, also da kommt ein Engel und sprengt die Ketten und lässt die Wachen, da standen 8 Wachen um ihn. Und so weiter. Also Gott tut da was Übernatürliches. Das dürfen wir erwarten, dass Gott auf unser Gebet hin übernatürlich handelt. Ja, erwarten wir das? Auch mal so eine Frage. Und dann steht also Petrus vor der Tür. Und sie sehen ihn dann. Ne? Und dann hören sie auf mit Beten, zumindest mit für dieses Anliegen. Weil sie haben eine Antwort. Das ist eine Antwort. Ne? was mich auch fasziniert, ist, dass Petrus also ganz unverzüglich die Gemeinde aufsucht. Er sagt nicht erstmal, oh, das ist ja jetzt schön, dass ich aus dem Gefängnis bin, ich muss erstmal duschen, ja, dann ordentlich essen, weil das war damals im Gefängnis nicht ganz so ja, immer geregelt. Und dann erstmal eine Mütze voll Schlaf, vielleicht auch noch Zecken gucken oder so. Ne? Also, ne? Sondern das Erste war, er ist dorthin gegangen, wo die Gemeinde sich versammelt. Das war ihm wichtig, das war eine Sehnsucht von ihm. Die Geschwister sollen wissen, wie mir es geht. Weil wir verbunden sind, weil wir eins sind. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn einer sich freut, freuen sich alle mit. Wo leben wir denn das, wenn wir nicht zusammenkommen? Ja, Gottesdienst ist ja jetzt nur eine Form und nicht mal die optimalste für solche Dinge. Das war Petrus wichtig, zur Gemeinde zu gehen und sagen, hallo, euer Gebet hat Antwort gefunden, und zwar die, dass ich hier wieder bei euch bin. Und dann ist noch ein ermutigendes Zeugnis, auch ein Ergebnis dieses Gebetes. Ja? Petrus hatte die Gemeinde hat natürlich ein Zeugnis, Gott hat sich offenbart und manifestiert, und Petrus hatte also ein Zeugnis berichtet, dies Jakobus, das ist der andere Jakobus, der Bruder von Jesus, und den Brüdern, ja, berichtet das, was geschehen ist. Ist doch toll, wenn man Menschen erzählen kann, ich habe gebetet und Gott hat geantwortet. Weil geht es gar nicht um mich, ne, dass ich jetzt der Tollste wäre, weil Gott mir geantwortet hat, sondern was Gott tun kann, das ist toll. Und die Frage ist, gibt es sowas noch, erleben wir sowas? Ich habe einen Bericht gefunden eines Evangelisten, der hieß Leonard Ravenhill, also aus England. Einmal traf ich auf einer Konferenz Dr. Raymond Edmond vom Wheaton College, einen der bedeutendsten christlichen Lehrer in den Vereinigten Staaten. Er berichtete von einer Erfahrung, die er als Missionar in Uruguay gemacht hatte. Er war noch nicht lange dort, als er todkrank wurde. Er war dem Tod so nahe, dass man schon ein Grab geschaufelt hatte. Große Schweißtropfen standen auf seiner Stirn und in seiner Kehle war schon ein Todesröcheln zu hören. Plötzlich setzte er sich im Bett kerzengerade auf und sagte zu seiner Frau, bring mir meine Kleider. Niemand konnte erklären, was geschehen war. Viele Jahre später erzählte er diese Geschichte in Boston. Nach der Veranstaltung kam eine kleine, alte Frau auf ihn zu. Sie hielt ein schmales Büchlein mit umgeknickten und teilweise abgestoßenen Ecken in den Händen und fragte ihn, an welchem Tag lagen Sie im Sterben? Wie spät war es da in Uruguay? Und wie spät war es in Boston? Als er ihr es vorrechnete, hellte sich ihr runzliges Gesicht auf. Sie zeigte auf ihr Buch und sagte, da steht es, sehen Sie? Um 2 Uhr morgens hat Gott zu mir gesagt, steh auf und bete. Der Teufel versucht, Raymond Edmond in Uruguay umzubringen. Und sie war aufgestanden und hatte gebetet. Also es ist ja ein Bericht, ein Zeugnis. Ein anderes Zeugnis, Duncan Campbell, Evangelist auf den Hebriden. Ich weiß nicht, wer die Hebriden kennt, das ist eine Inselgruppe im Nordwesten von Schottland, ja, Hebriden, erzählte ein Erlebnis. Er hörte, wie ein Bauer auf seinem Feld für Griechenland betete. Danach fragte er ihn, warum er gebetet habe. Der Mann sagte, ich weiß es nicht, ich hatte eine Last auf dem Herzen und Gott sagte, bete, denn in Griechenland ist jemand in einer schlimmen Lage. Ich betete, bis ich Erleichterung fühlte. 2 oder 3 Jahre danach saß der Bauer in einer Versammlung und hörte einem Missionar zu. Der Mann beschrieb eine Zeit vor etwa 2 bis 3 Jahren, in der er in Griechenland arbeitete. Er war in ernste Schwierigkeiten geraten. Die beiden Männer verglichen ihre Aufzeichnungen und stellten fest, dass es an demselben Tag war, an dem Gott es dem Bauern auf der kleinen Insel vor der schottischen Küste aufs Herz gelegt hatte, für einen Mann in Griechenland zu beten, dessen Namen er nicht einmal kannte. Gott kann sowas tun. Wenn wir beten, kann er antworten. Die Frage ist, welche Erwartung habe ich da? Wir beten füreinander, so lautet der Stichpunkt. Wir sehen, das hat auch heute noch seine Bedeutung. Übrigens ist mir aufgefallen, dass Paulus und seine Mitarbeiter in den meisten Briefen, fast allen, immer wieder am Schluss darum bitten, bitte betet für uns. Das ist Paulus und seinen Mitarbeitern wichtig. Er ist nicht der große Apostel, der sagt, ja, ich kriege ja alles von Gott, ne, und so läuft schon, sondern er sagt immer wieder, betet für uns, wir brauchen euer Gebet. Ja, könnt ihr es gerne überprüfen. Ja, sie wussten, dass sie diesen Dienst nicht ohne die Gebetsunterstützung der Geschwister tun können. Wir alle können unseren Dienst im Alltag für Gott nicht tun, ohne dass wir füreinander beten. Dafür hat Gott uns zusammengestellt als Gemeinde. Ja, auch das ist das eine, worum Paulus immer wieder bittet. Betet für uns. Und die Leiter der Gemeinde werden im Neuen Testament immer wieder aufgefordert, für die Gläubigen zu beten und die Gläubigen für ihre Leiter. Das ist Paulus, das ist den Briefeschreibern ganz wichtig. Ja, damit die Kraft Gottes im jeweiligen Leben und Dienst wirksam wird. Und das dürfen wir auch tun. Mit dem dritten Punkt will ich schließen. Wir beten miteinander, wir beten füreinander, wir beten für andere. Diesmal kein Text aus der Apostelgeschichte, sondern ein Vers aus dem ersten Brief des Petrus. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Steckt unglaublich viel in dem Vers. Ich möchte mich mal beschränken auf diesen einen Punkt, auf diesen Zuspruch, den wir empfangen. Wir beten für andere. Wir sind königliche Priester durch Jesus. Das ist uns zugesagt. Wir sind königliche Priester. Ja, besonders Priester will ich jetzt mal betonen. Was tun Priester? Für die war das vielleicht damals klarer als für uns heute, wenn man so denkt. Priester schafften die Verbindung zwischen den Gläubigen und Gott. Ja, also normalerweise sind ja Gläubige nicht in der Lage, direkt mit Gott in Kontakt zu sein. Das ist ja unser Privileg als die, die zu Jesus gehören, dass wir direkt mit dem Vater in Verbindung treten dürfen. Ja, in anderen Religionen ist das ja nicht so. Die brauchen immer Priester, damit sie überhaupt eine Verbindung zu ihrem Gott haben können. Ja, und wir sind diese Priester, die von Christus neues Leben empfangen. Wir sind Priester, ja, damit wir Menschen, die mit Gott nicht in Kontakt kommen können, damit wir sie vor Gott bringen können und sie in Kontakt mit Gott bringen können. Das ist die Aufgabe von Priestern. Den Menschen gegenüber, also die Gott nicht kennen, sind wir Haushalter der Geheimnisse Gottes, so schreibt Paulus. Haushalter der Gemeinde. Ja, wir wissen etwas, wir haben etwas von Gott erfahren, wir sind hineinversetzt auch in dieses Erbe, ja, in diese Vollmacht hinein, den Menschen etwas bringen zu können, ja, von Gottes Gaben und Gottes Geheimnissen. Und Priester haben also gegenüber den Menschen die Aufgabe, ihnen Gott nahezubringen und den Menschen gegenüber die Aufgabe, ihnen Gott nahezubringen. Das ist unsere Funktion, unser Auftrag. Und dazu gehört auch, also sie vertreten die Menschen, die das selber nicht wissen, nicht können, weil sie Gott nicht akzeptieren, sie vertreten Gott diese Menschen vor Gott, ja, sie beten für sie. Das ist unser Auftrag. Wir beten für Menschen, die Gott nicht kennen. Denn Gott tut ihnen ja Gutes, oder? Gott tut doch den Menschen, die Gott nicht kennen, trotzdem Gutes. Ja, er gibt die Jahreszeiten, er hält die Natur, er gibt ihnen Gnade, ja, dass sie Liebe empfangen können, also menschliche Liebe, ja, Freundlichkeit, all diese Dinge, das ist ja Gnade Gottes, was Gott ihnen gibt. Und wir dürfen Gott danken dafür, für diese Menschen, was er an ihnen tut. Das ist unsere Aufgabe. Das dürfen wir auch nicht einfach weglassen. Dafür sind wir berufen. Gott gebührt die Ehre über jeden Menschen, den er geschaffen hat, ob der gläubig ist oder nicht. Und die Ehre nicht selber bringen können, für die bringen wir sie. Versteht ihr? Das ist unsere Aufgabe als königliche Priesterschaft. Und eine zweite Aufgabe ist, sehe ich darin, dass wir als Priester vor unserem Herrn stehen und für all die bitten, die von ihm geschaffen sind. Ja, dass wir sagen, Herr, wir bringen dir die Menschen, die selbst den Weg nicht zu dir finden. Wir stehen für sie ein, wir bitten für sie, ja, dass du ihr Herz berührst. Das sind Aufgaben für andere. Und das sollten wir gemeinsam tun, haben wir gestern auch getan, gemeinsam. Ja, also ich weiß nicht, was ihr ein Bild habt für einen Priesterdienst. Also denkt mal an den Tempel in Jerusalem. Ja, da war da ein Priester im Tempel? War da ein Priester? Da waren ganz viele Priester. Die Priesterschaft war vielfältig. Und sie kamen dort zusammen, haben Gott gedient, zusammen. Ja, das ist ja auch unser Bild, in das wir hineinkommen dürfen, hineinschauen dürfen. Da liegt eine große Verheißung drin. Wir sehen das im Neuen Testament, wir sehen das in der ganzen Bibel, wir sehen das auch in dem Buch übrigens, ja, wie gesagt, nur zu empfehlen, dass da eine große Verheißung liegt, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns eins machen vor Gott. Ja. Wir sind keine Einzelkämpfer vor Gott, niemand ist wichtiger oder besser als der andere. Selbst die Gaben, die wir empfangen haben, gibt es ja nicht für Leistung, sondern aus Gnade, damit wir sie gebrauchen, um Gott zu den Menschen zu bringen. Und der Herr sieht seine Braut, die Gemeinde, ja immer im gemeinsamen Sein. Gott sieht seine Braut im gemeinsamen Sein. Wir sind gemeinsam seine Braut. Und dieses Bitten für andere lässt sich auch mit den Berichten aus der Apostelgeschichte untersetzen. Auch da kann man das lesen. Ja, Apostelgeschichte 3, ich habe schon erwähnt, die Lähmung eines Lahmgeborenen. Haben wir gestern auch mal gesehen. Ne? Petrus geht auf den Lahmen zu und sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Das, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh umher. Ja, Gott gebeten, ja, mach diesen Menschen heil. Und Gott hat es geschenkt. Es ist unsere Aufgabe, für andere zu bitten, zu beten. Und da gibt es noch mehr Geschichten, ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten, ihr könnt da gerne selber nachschauen. Wir sehen in all diesen drei Punkten, wir beten miteinander, wir beten füreinander, wir beten für andere, dass das Gebet eine wichtige Rolle spielt. Die Rolle, die zentrale Rolle. Deswegen sind wir Gemeinde. Nicht, dass wir ein Gebäude haben und ein Schild draußen dran. Ja, nicht, dass wir in der Zeitung ab und zu mal auftauchen. Das ist alles nicht schlecht, aber das ist nicht die Mitte, das ist nicht der Sinn, warum wir Gemeinde sind. Der Sinn, warum wir Gemeinde ist, dass wir gemeinsam vor Gott sind, in dem Gebet vor ihm stehen und uns für Menschen eins machen, die ihn nicht kennen. Wir finden im Neuen Testament keine vorgeschriebene Form. Wir haben gestern auch einige Formen mal probiert, ausprobiert, gelebt. War schön, war gut, hat Spaß gemacht. Damals trafen sie sich in den Häusern, sie trafen sich mal im Tempel in Jerusalem, später in ihren Versammlungsorten. Es liegt nicht in der Form, sondern es liegt am Herz. Will ich das? Ist mir das wichtig? Habe ich eine Sehnsucht danach? Ja, mit meinen Geschwistern zusammenzukommen, zu sagen, ich mache mich da eins. Das ist eine Frage des Herzens. Dann finden wir auch eine Form, wenn das da ist. Wir wollen jetzt auch praktisch werden. Wir haben viel über Gebet gehört. Lasst uns noch eine Zeit haben, wo wir es auch tun. Ja, was euch bewegt hat. Wenn es still ist, das ist nicht peinlich. Ich gehe davon aus, ihr hört auf das, was Gott sagt. Ja, du entscheidest dann, wann wir auch da wieder zum Abschluss finden. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns füreinander beten. Lasst uns für andere beten. Jetzt, aber auch, dass wir uns als Gemeinde dahin entwickeln. Amen.